Peter Handke ist der Literaturpreisträger 2019. Normalerweise scheut der österreichische Dichter ja die Öffentlichkeit. Vor allem, weil er findet, dass das Mündliche, also das Sprechen über seine Texte, oft an seine Grenzen komme. Für das Literaturarchiv in Marbach jedoch machte er eine Ausnahme. Dem hatte er 2017 den zweiten Teil seiner Tagebücher überlassen. Der erste Teil ist dort bereits seit 2005 untergebracht. Handke führt seit über 40 Jahren Tagebuch. Immer hat er ein solches Notizbüchlein dabei und notiert darin Alltagsbeobachtungen, Aphorismen, literarische Skizzen, Reisenotizen. 151 solcher Hefte hat er allein in den letzten 25 Jahren gefüllt. Und diese präsentierte Marbach in einer Veranstaltung im vergangenen Jahr. Wir wiederholen aus aktuellem Anlass Auszüge aus dem Gespräch, das Ulrich von Bülow mit Handke geführt und mit ihm in den Büchern geblättert hat. Was dabei zunächst auffiel, es handelt sich keineswegs um kostbare, beispielsweise in Leder gebundene Bücher, vielmehr gleicht keines dieser Notizbücher dem anderen.
Ich nehme, was kommt.
Ne? Sie nehmen, was kommt. Aber manchmal...
Also nur keine Moleskine. Also.
manchmal
sogar Moleskine, wenn sonst nichts da ist. Hm.
Manchmal, das sehen Sie, hier sind auch viele Einlagen in den Büchern.
Ja, es passiert halt. Ne? Mit Federn, die man findet, müssen nicht unbedingt von Falken sein oder Adlerfedern. Adlerfedern sind überhaupt selten. Und die wären auch zu groß für die kleinen Notizbücher. Aber Falken und Spechte, und wo halt der Blick hinfällt. Ich kann schon vieles liegen lassen, aber keine schönen Federn. Aber.
Die Tagebücher hier beginnen im Jahr 1975. Haben Sie eigentlich davor auch schon Tagebuch geführt, als Jugendlicher vielleicht?
Nein, nie. Nie. Also als ich im Internat war, gab es eine Zeit lang eine Mode, dass jeder Internatsschüler Tagebuch geführt hat. Aber in dieses Spiel habe ich nicht einsteigen können. Ich habe dann Notizbücher geführt für längere Arbeiten, für Theaterstücke vor allem und auch für Prosaarbeiten. Aber die völlig konzentriert waren auf das gegenwärtige, ich mag das Wort Projekt nicht, auf das gegenwärtige Problem. Also es waren im Grunde keine Tagebücher, es waren im Sinn von Bertolt Brecht waren das Arbeitsbücher für eine gewisse Sache. Und dann habe ich gemerkt mit der Zeit, eben, dass es zu bedauern ist, denn vieles, was nebenbei so als Form, Sprachform einem begegnet, ist ein Moment da und verschwindet wieder. So wie eine, muss man ja nicht sagen, eine Sternschnuppe, aber eine Art von Schnuppe, die vorbeigeht. Und dann habe ich mich trainiert mit der Zeit, diese Art von Schnuppe in der besonderen Form, die es nur einmal gibt, für mich jedenfalls, festzuhalten. Mhm. Habe ich dann damals so kleine Notizbücher gezogen, wie eine Art von, sagen wir ein Paradox, eine Art von Waffe, wie den Western-Deal, der James Stewart oder wer auch immer plötzlich einen Revolver zieht. Aber eine Waffe, die eigentlich eine freundliche ist, was ein Paradox ist, das eigentlich stimmt in dem Fall. Und so ist es bis jetzt geblieben. Ich bedauere immer noch, wenn eins dieser Gebilde, die sich mir, ob von innen oder von außen oder von beiden, Innenwelt, der Außenwelt, die sich zeigen, wenn ich die nicht festhalte. Ich habe sozusagen eine Art von, geradezu von schlechtes Gewissen oder Bedauern, das, es nicht zu machen. Aber es passiert manchmal tagelang überhaupt nichts. Also ich kann Ihnen versichern, das ist keine Manie. Ich bin nicht besessen davon. Es tut mir einfach gut.
Es gibt ja einen Film von, auch um 1975, mit Wim Wenders haben Sie den gemacht, Falsche Bewegung.
Ich habe das Drehbuch geschrieben, ja, frei nach Wilhelm Meister von.
Frei nach Wilhelm Meister, ja. Und da ist es ja so, dass der Protagonist nicht in der Gesellschaft ankommt, sondern im Gegenteil eigentlich sich von der Gesellschaft etwas absondert. Und die letzte Szene ist auf der Zugspitze und da in dem Film zieht der Held ein Notizbuch, und zwar genau dieses Notizbuch in der Größe, wie Sie sie benutzen.
Zu dieser Zeit war das, wie auch immer man das nennt, Notizheft, Notizbuch oder weiß nicht. So habe ich meine kleinen Heftchen gezückt, die am Anfang groß waren in der Tasche. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, die großen für die Hosentaschen, wo ich die am liebsten hatte, das war der Ort, vor allem in der linken, weiß nicht warum. Mit der Zeit wurden die Notizbücher eigentlich immer kleiner, weil die besser in mein sogenanntes Gehgewand gepasst haben.
Gut, wir können ja mal ein bisschen jetzt weiterschauen. Also wir versuchen jetzt, Ihnen möglichst viele Aspekte sozusagen dieses ungeheuren Gebirges zu zeigen und anzusprechen. Das ist keineswegs erschöpfend. Also Sie können sich vorstellen, von den über 30.000 Seiten können wir Ihnen hier nur einen wirklichen Bruchteil zeigen. Aber mich hat immer verblüfft, wie vielfältig das ist. So wie in einem Gebirge, je nachdem in welcher Schlucht oder auf welchem Berg Sie stehen, es bildet sich immer ein ganz neuer Aspekt. Fangen wir vielleicht mit dem Äußeren nochmal an. Die erste Seite, die sieht oft aus wie hier. Also Sie sehen nie gleich aus, aber es ist eigentlich ein wiederkehrendes Element. Sie haben immer genau Ort und Zeit angegeben, ne?
Nicht immer. Das war der Moment, das war 1989.
89, ja.
Das waren diese 3 Jahre meines Lebens, da ich keinen festen Wohnsitz hatte. Da ich von einem Ort quer durch Europa nicht nur gewandert, sondern auch natürlich gefahren bin. Und da habe ich in dieser Zeit der Wanderschaft, habe ich jeden Ort, an dem ich zumindest eine Nacht oder ein paar Tage war, vorkommen lassen am Anfang des Notizbuches.
Das ist auch ein wiederkehrendes Moment in den Notizbüchern, dass Sie vorne immer die Adresse schreiben.
Ja, für den Fall, dass es verloren geht.
Und in dem Fall haben Sie hier den Surkamp-Verlag, weil Sie gar keinen Wohnsitz hatten.
Weil ich keine Adresse hatte.
Ja. Ist Ihnen das mal passiert, dass Sie ein Notizbuch verloren haben?
Ja, ja.
Und ist es auch zurückgekommen wieder?
Nein. Und das tut mir immer noch weh. Wie andere Verluste nicht. Ich weiß nicht, warum.
Bei den Notizbüchern ist ja fast auffällig, dass Bleistift relativ wenig vorkommt. Ne? Man sieht hier alle möglichen Stimme.
Bleistift ist nicht gut, weil sogar die harten Bleistifte verwischen auch sehr schnell. Ne? Aber es ist mir auch viel passiert, dass mit Filzstift das Notizbuch habe im Regen liegen lassen und vieles ist dann unentzifferbar geworden. So ist halt das Leben.
Und man sieht ja auch, Sie haben immer, wenn Sie an der Station oder an einem neuen Ort waren, haben Sie offenbar vorne das nachgetragen. Das sind ja lauter verschiedene Stifte, ne? Jeder Eintrag.
Ja, wahrscheinlich habe ich auch eine Art von Bestätigung gebraucht, wenn man allein unterwegs ist, die Ortsnamen mir als Litanei vorzuschreiben und vorzulesen. Und steht da Taranto, Crotona, das ist noch Apulien, dann kommt Taormina. Und auf einmal bin ich in Fiumicino, Ronchi, die Legionarie, das ist in Friaul. Das ist San Michele zum Beispiel, das ist ein riesiges Schlachtfeld aus dem Ersten Weltkrieg. Aber das kommt dann natürlich in den Notizen vor. Aber hier, also da steht San Michele Virch, also das ist auf San Michele auf Italienisch und Vrh heißt Gipfel auf Slowenisch. Das ist ein zweisprachiger Ortsname, um ein bisschen anzudeuten, wie die Ortsnamen da auch tönen.
Wenn man Ihre Notizbücher liest, ich finde eins, was sehr auffällt, ist ja, dass es so ganz persönliche Sachen oder so ein Enthüllungscharakter fehlt. Es wird nicht über andere Leute hergezogen und so.
Nein, das geht.
Sondern das ist eine ganz andere Art von Tagebuch.
Nein, das kommt nicht in Frage, kam nicht in Frage.
In dem Zusammenhang sagen Sie manchmal...
Ich war nicht einmal in Versuchung, jemals irgendwas Privates aufzuschreiben.
Jetzt haben wir hier ein Beispiel, da kann man sehen, wo Sie schreiben. Und das ist aus dem Jahr 1979, glaube ich. Zum Beispiel ein Satz, er spürte noch die Biegung einiger Flüsse in sich, die Seine bei Saint-Claude.
Saint-Cloud. Das ist eine Vorort von Paris.
Nicht so gut.
Der Seine geht dann Boulogne vorbei und macht eine riesige Schleife und geht dann weiter nach Anières. Das ist eine große S-Form. Ne? Und ich habe es jetzt, er spürte, dass es in der dritten Person Singular ist, ist ja sehr seltsam. Ja. Im Grunde hätte ich sagen müssen, ich. Aber mein Bedenken, mein Spintisieren oder Sinieren oder Fantasieren war wahrscheinlich auf eine Erzählung gerichtet. Eigentlich hätte ich der privaten Wahrheit gemäß schreiben müssen, ich spüre die Biegungen einiger Flüsse in mir. Zum Beispiel die der Seine bei Saint-Cloud. Und da war ich sozusagen im Fantasieren einer langen Erzählung und habe schon den Satz, hat sich umgeformt in einen Erzählsatz.
So. Bei den nächsten Sätzen könnte das auch so sein. Also jeder Satz muss ans Wunderbare.
Müsste
ans Wunderbare grenzen.
Das Grenzen ist unterstrichen. Ja. Also nicht wunderbar sein, aber Grenzen. Ans Wunderbare grenzen.
Und dann steht hier Kietzenburger Straße.
Nein, das ist notiert in der Litzenburger Straße in Berlin, manchmal.
Ja. Ja, und das finde ich jetzt so interessant. Und dann geht es hier weiter. Es gibt die Sätze.
Ja,
Leibnizstraße.
Ja, das ist mein Glaubensbekenntnis an die Literatur. Leibnizstraße, ja. Aber das sind wiederum Sätze, die eigentlich nur für sich gehören und die in einer Erzählung eigentlich keinen Platz haben. In einer Erzählung, sowas wie jeder Satz müsste ans Wunderbare grenzen, in der Erzählung wäre fast aufdringlich, ne, in dem Sinn. Es ist wieder ein Formproblem.
Es gibt ja manche Sätze hier, wo man glaubt, dass sie damals direkt auf einen Anlass in ihrer Situation bezogen sind. Aber das sind wahrscheinlich Sätze, die Ihnen auch... Ja, sie haben da nicht unbedingt gesehen.
Der nächste Satz, das S zu E, das darf nicht sein. Und dann steht Klammer Restaurant, da weiß ich noch ganz genau. Sie haben recht, das hat mit langsamer Heimkehr, mit der Erzählung zu tun. Valentin Sorge, ein Geologe, Erdforscher, kommt zurück aus Alaska und trifft in Manhattan in New York einen Verzweifelten. Und dieser Verzweifelte hat den Namen Ash. Er sagt zu dem Mann, der in New York, wie man so schön sagt, deutsch am Rand der Verzweiflung ist, sagt er, das darf nicht sein. Also als ob man so sprechen könnte, als ob man ihm einen Befehl geben könnte. Mhm. Das wollte ich wahrscheinlich einfügen in die Erzählung. Mhm. Also das ist eine Mischung von Arbeitsjournal, von... Ein schönes Durcheinander, ne? Und nicht, ja.
Fahren wir fort.
Das kommt mir alles zurück, wenn Sie mir das zeigen. Denn von mir aus blättere ich schon lange nicht in den Notizbüchern. Höchstens die Zeichnungen schaue ich mir manchmal an.
Das ist jetzt wir machen einen großen Zeitsprung von 40 Jahren jetzt. Das ist aus dem Jahr 2012.
Doch andere Schrift.
Ne? Ganz andere Schrift. Da ist hier zum Beispiel diese Passage, mein Dialogpartner von heute. Ein Marienkäfer. Ich sitze in einem blauen Hemd auf einer Gartenbank, schlage die Beine über Kreuz und der Marienkäfer ist rot und rundet sich.
Ja ich ne? Das ist mein Dialogpartner von heute gewesen. Ja. Das war auf dem Land in der Picardie am späten Nachmittag.
Ist es für Sie auch...
Das ist ganz schön.
Das ist so wunderbar.
Ich schlage die Beine übers Kreuz und der Marienkäfer ist rot und rundet sich.
Man hat es direkt vor Augen, ne? Man weiß nicht warum, aber...
Ich musste es ja nicht Heiko nennen, das wäre ja furchtbar, ne? Aber...
ist das für Sie auch so eine Art... Das
kommt und geht, diese Sache.
Ich habe manchmal gedacht, als ich das so gelesen habe, vielleicht ist es auch ein Mittel für Sie, dass die Dinge, die einfach da sind, für Sie plötzlich ganz wirklich eine Art neue Wirklichkeit kriegen oder eine gesteigerte Wirklichkeit oder eine höhere Realität.
Nein, ich halte es schon fest, auch für die Welt, muss ich sagen. Ich halte es fest für den und jenen anderen. Mehr für jenen als für den, in dem Sinne. Ich will was geben. Ja? Ich will was überliefern. Sehr seltsam, wie kann man von einem Marienkäfer, der sich rundet und rot ist, und ich sitze in einem blauen Hemd da und schlage die Beine übers Kreuz. Wie kann man da was überliefern? Aber mir kommt vor, es ist Überlieferung.
Dann hier wieder eine andere Art von Eintragung. Zum Tagesanfang eine Wanderkarte studieren. Ideal.
Das ist eins meiner Ideale.
Das ist so eine, Sie haben ja so auch Serien sozusagen, ne?
Also das, ja, ich finde Serien, so wie die Tag werden im Tag und was ist ideal. Das ist manchmal nicht so ganz ernsthaft, aber eigentlich ist es immer ernsthaft.
Eine Seite weiter. Sie sehen, das ist in diesen kleinen Heften, da ist die Neigung zur Verallgemeinerung irgendwie größer als in den größeren Heften.
Finden Sie, ja.
Ja, in der linken Hosentasche.
Na, ich habe es gut bemerkt, es gab dann vielleicht ab diese Jahre, die Sie vorhin, diese Jahre des Unsesshaftseins, waren eigentlich Jahre, wo die Spontaneität dieser Anflüge aufgehört haben. Das hat so lange gedauert, vielleicht 14, 15 Jahre, wir sind jetzt im Jahr 2012. Dann habe ich gemerkt, so ab 2000, nur um eine Zahl zu sagen, die stimmt und zugleich wie viele Zahlen nicht stimmt, dann ab 2007 habe ich gemerkt, dass sich das wieder verzweifacht hat, wie, ich sagte das vorhin, wie ein Fluss, der eine Bifurkation macht. Und dann habe ich gemerkt, dass es gut ist, ein Buch für die Kleinen, für das Unterwegssein, wenn ich nicht zu Hause bin, für den Wald, für das Gehen, für das Reisen, Wandern. Das sind diese kleinen Bücher, die für mich eigentlich viel mehr Gewicht haben als die Aufzeichnungen, was am Vortag war. Wie Pythagoras gesagt hat zu seinen Schülern, am Morgen, ihr dürft nicht aufstehen aus dem Bett, bevor ihr nicht überlegt habt, nicht was gestern war, sondern was vorgestern war. So gab es dann die Bifurkationen aus den Aufzeichnungen, die eigentlich uninteressant sind. Das sind Chroniken meines Lebens. Und manchmal schimpfe ich da schon, aber ab und zu kommen auch politische Ereignisse vor. Aber die Hauptsache sind diese kleinen Sachen, wo Sie sagen, das sind allgemeine Sachen. Ich glaube nicht, die sind, kommt mir vor, dass sie doch nicht gerade universell sind, aber ans Universelle grenzen oder noch besser gesagt streifen oder anklimpern in dem Sinn.
Würden Sie sagen, Ihr Tagebuch hat das auch ein bisschen was mit so Selbsterziehung
zu tun? Ja, auch.
Es gibt ja große Tagebuchschreiber, ich weiß gar nicht, doch, das weiß ich, dass Sie das Tagebuch von Tolstoi gelesen haben. Und der hat ja ein sehr ausgefeiltes System auch gehabt, der Selbsterziehung. Der hat es seinerseits wieder aus dem Tagebuch von Benjamin Franklin. Das ist so ein System, also das ist ganz streng eigentlich. Aber das ist ja eher eine spielerische Art auch manchmal.
Ne? Da kommen Sie nicht mit dem großen Tolstoi, das bringt jetzt, glaube ich, in unserem Fall nicht viel. Ne? Der war auch sehr schlecht gelaunt im Tagebuch. Griesgrämig und gegen sich selber natürlich. Also wenn ich aufschreibe, bin ich nicht schlecht gelaunt. Das ist eigentlich das Gegenteil. Ich habe die Laune, nicht die gute Laune, ich habe einfach die Laune, das aufzuschreiben. Das ist eine Laune, eine schöne.
Ich weiß, Sie lesen auch Tagebücher von anderen Autoren.
Also ich lese Tagebücher eigentlich nicht gern. Ne?
Weil Sie machen ja Unterschied auch zwischen Aufzeichnung und Erzählung, oder?
Das ist keine Koketterie. Es gibt mir auch überhaupt keine Befriedigung des Gemachten. So wie manchmal auch eine Erzählung oder sagen wir sogar ein Theaterstück. Es ist immer, jede Schreibhandlung oder jeder Schreibtag ist sozusagen ein gefährdeter Tag. Es geht um mehr. Und auch wenn es manchmal, wenn es dann letzten Endes vielleicht überhaupt nicht geglückt ist, ist ein Gefühl, das zurückkommt, was ich zu mir selber nenne, ist eine Schwade des Gemachten. Und vom Tagebuch, von den Tagebüchern, das ist für mich überhaupt keine Leistung. Es tut mir, wie gesagt habe, sehr weh, wenn ich diese 2, 3, die ich verloren habe, aber es ist kein Werk.
Es ist zu viel Zufall drin.
Ich weiß es nicht, es ist nicht Werk. Und ich bin trotz aller Zeitläufe der Historie, bin ich noch immer ein Mensch, dem das Werk etwas gilt.
Entziffern wir noch ein bisschen. Das ist, ich habe mich gefragt, was heißt das eigentlich immer, dieses VS? Vor der Schattenwand schon? Nein.
US.
US.
US. Das heißt unwillkürliches Selbstgespräch.
Ah. Das haben Sie jetzt ja nicht ausgedacht.
Nein.
Das ist jetzt, wir wollen ja die Vielfältigkeit zeigen. Das ist jetzt eine ganz interessante Sache, finde ich. Das sind so eine Art Sprachübungen oder Formulierungsserien oder... Sie kennen aus der Grammatik, gibt es das manchmal so, Texte, wo Sie immer etwas Fehlendes einsetzen müssen für eine feststehende Formel. Und das ist, da haben Sie so ein paar Sprachspiele erfunden. Und eines davon ist, das lautet praktisch Verb für das und das.
Ja, das war so eine Zeit, wo ich für gewisse Zustände, Substantive, Dinge, Zusammenhänge, Zeitwörter fantasiert habe.
Also hier zum Beispiel... Verb für die Frau, sie versteht.
Ja, wäre schön, Verb in dem Sinne. Das ist natürlich utopisch.
Verb für die Augen, sie nehmen sich zurück.
Augen nehmen sich zurück, ja.
Und da sieht man, dass praktisch die ganzen Tage oder die Aufzeichnungen des Tages bestehen dann vorwiegend aus diesen Einfügungen und Korrekturen, die müssen ja nachtragen dann am nächsten Morgen.
Ja.
Und jetzt hier zum Beispiel am 26. Januar 83, nächster Tag, gleich wieder beginnt es mit einem Eintrag in das Manuskript. Hier, oder eine Korrektur, O verjüngte Welt statt O junge Welt. Und dann kommt aber plötzlich, Bewegung ist eine Symbolik für das Auge.
Das ist Nietzsche.
Nietzsche, ne? Nietzsche, genau, ja. Das sind alles Nietzsche-Zitate.
Ja.
So. Das ist nämlich eine weitere Schicht praktisch in dem Riesengebirge dieser Notizbücher, die Lektüren. Die durchziehen auch die in unterschiedlicher Intensität, aber durchziehen ganze Jahre, Monate verschiedene Lektüren. Also zum Beispiel haben Sie sehr viel den Koran gelesen, habe ich da gesehen.
Das bleibt einem ja nichts übrig. Ja.
das Johannesevangelium auf Griechisch natürlich?
Damals, ja.
Ja. Dann gibt es viel Wolfram von Eschenbach und Goethe, in den letzten Jahren ganz viel Goethe.
Das ist immer wieder, ja. Das, mhm. Man liest immer wieder anders. Und,
und das ist jetzt eine Seite, die betrifft...
So wie Heraklit sagt, man kann nicht in denselben Fluss steigen. So ist jede Goethe-Lektüre, steigt man in einen anderen Fluss. Ja. Zum Glück gibt es das Lesen, ja. Mhm. Das Entziffern.
Wenn man diese Seite hier entziffert, dann sieht man, dass da geht es um Spinoza-Lektüre. Und Spinoza haben Sie auch mehrmals gelesen?
Nicht mehrmals. Das habe ich lateinisch, das ist ja lateinisch geschrieben,
ja, genau.
Die Ethik.
Das sieht man hier. Hier ist so ein Satz: Hec tristitia quante nus absentiam eius quod amamus. Respicit desiderum vocatur. Das bezieht sich auf die, ich habe nachgeschaut, auf den dritten Teil der Ethik. Da geht es de affectibus, über die Gefühle. Und die will ja Spinoza sozusagen nach geometrischer Methode ableiten, ganz streng logisch, aus den Grund Affekten der Trauer und der Freude.
More geometric.
Ja. Und er behandelt da, also nach seiner Methode, streng logisch, 60 Gefühle. Und da habe ich in Ihren Notizbüchern, da haben Sie mindestens 30 davon kommentiert, zum Teil auch übersetzt.
Ja, das glaube ich, kann auf Spinoza, weil Goethe den also seinen Philosophen nicht propagiert hat, aber erzählt hat immer wieder. Mhm. Und Goethe hat mich darauf gebracht und ich dachte, ist doch schön, wenn jemand eine Spur legt. Und hat mir einfach die Jahre in Österreich, in Salzburg gut getan, mich auf Sprachdenken, auf auch grammatikalisches, lateinisches, mhm. lateinische Perioden, lateinische Rhythmen zu konzentrieren. Mhm. Manchmal fand ich ihn auch bescheuert, Spinoza auch größenwahnsinnig, dass er ein ganzes System von Gefühl an dieser geometrischen Methode, manchmal hätte ich mir gewünscht, und ich glaube auch, dass Goethe ein bisschen geschwindelt hat, dass er manchmal gedacht hat, mein Gott, warum will Spinoza mich in das Gefängnis seiner Ethik sperren? So wie Goethe eigentlich überhaupt kein philosophischer Mensch war. Mhm. Es sei denn, wie ein Dichter ohne philosophisches Denken kann man ja überhaupt kein Gedicht schreiben. Aber es ist das Vordringliche oder das Bildhafte oder das Bildsame, wie Goethe gesagt hat, ist dann der Rhythmus, ist das Gedicht, ist das, mhm. was aus Bildern da im Rhythmus entsteht.
Und dieses Philosophische, was man aber doch braucht, das ist eben eine andere Art als...
Es ist ganz anders. Es ist ganz was anderes. Horaz hat gesagt, ut pictura poesis, also glaube ich. So wie die Malerei, so die Poesie. Ist überhaupt nichts. Die Poesie ist völlig unabhängig, auch von Musik. Hat nichts mit Musik zu tun, nichts mit Malerei zu tun. Poesie ist Poesie. Kein Mensch, der mit Poesie, mit Jazz, mit Poesie oder auch mit Literatur irgendwie Jazz oder extra musikalischen Rhythmus machen will, kein Mensch, der so schreibt, glaube ich, auch nur ein einziges Wort. Literatur ist Literatur, Poesie ist Poesie und es gibt keine einzige Verwandtschaft zwischen Literatur und Musik. Und das gibt es nicht, das ist alles Schwindel. Ich hätte gern mit Goethe darüber gesprochen, aber es ist jetzt zu spät.
Das könnte ein unwillkürliches Selbstgespräch werden.
Der wird mir schön eins drüber gehen.
Hier habe ich aber gesehen, dass Sie wollten auch mal aus Spinoza ein Motto dem Chinesen des Schmerzes geben.
Ah
ne?
Ja, das habe ich vergessen. Wo?
Hier steht es. Die Lust, die aus der Vorstellung entspringt, dass ein gehasster Gegenstand zerstört oder von einem anderen Übel affiziert wird, bringt einige Unlust für das Gemüt mit sich.
Ja, das war bezogen auf den sogenannten Helden der Geschichte, Andreas Loser, der einen Hakenkreuzmaler auf dem Mönchsberg in Salzburg in der Nacht, dass ein gehasster Gegenstand zerstört oder von einem anderen Übel affiziert wird, bringt einige Unlust für das Gemüt mit sich. Denn die Folge der Gewalthandlung des seltsamen Altphilologen Andreas Loser, der mitten in der Nacht ein frisch gemaltes Hakenkreuz auf dem sogenannten Nagelfluss, heißt es in der Geologie, des Salzburger Mönchsberg sieht und der dem nachrennt, dem Schuldigen und den über den Felsen in den Tod stürzt. Diese Geschichte bringt dann in der Folge der Geschichte des Chinesen des Schmerzes einige Unlust Sehr, sehr lieb ausgedrückt von Spinoza. Einige Unlust für das Gemüt mit sich. Das heißt, der Gewalttäter, jener Altphilologe, der den Hakenkreuzmaler über den Felsen in den Abgrund stürzt, ist nicht froh. Es beginnt, trotz des Triumphes des ersten Momentes, das getan zu haben, beginnt eine große Geschichte der Schuld. Und das ist die Geschichte vom Chinesen des Schmerzes. Und das wollte ich verwenden, habe es aber dann bleiben lassen. Um das nicht zu interpretieren vielleicht, ich weiß es selber nicht. Es ist schön, dass Sie das erwähnen. Ja.
Das ist wieder eine ganz andere Art. Das ist hier aus dem Jahre 1983. Und da sieht man Auszüge, Kommentare zu einem Wörterbuch.
Ja, das ist ein altes slowenisches Wörterbuch aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Eines Mannes, der durch alle Landschaften des damaligen Sloweniens, was ja ein Kronland von Österreich-Ungarn damals noch war, hat alle in jeder Landschaft die Ausdrücke Sloweniens gesammelt. Denn die slowenische Sprache war nicht durchweg kodifiziert und auch nicht durchweg transkribiert. Und das hat mich sehr fasziniert manchmal.
Und das geht ja wirklich über das ganze Tagebuch hier. Da gibt es auch dann Tageseintragungen, wie hier auf der rechten Seite. Aber es geht wirklich dem Alphabet nach.
Ja, das geht das richtig durch. Das machte ich dann. Jeden Morgen habe ich das Wörterbuch gelesen und Ausdrücke, die mir zugleich als Bild erschienen, versucht zu notieren oder zu kopieren. Und dann zu Divya Devica heißt, was da steht, das heißt eigentlich die wilde Jungfrau. Divya Devica, und das ist aber ein Wort, wahrscheinlich, das hat der Verfasser jenes Tagebuchs irgendeine Landschaft gefunden, das ist das Springkraut. Das Springkraut heißt, glaube ich, Deutschland, in dem Wissenschaftler Noli Metangere, glaube ich. Und auf Slowenisch ist seltsamerweise, Slowenische, das ist, ist auch eine andere Landschaft, anderes Volk, andere Augen, hieß es halt die wilde Jungfrau.
Und hier oben, das ist ja für Sie ein wichtiges Wort dann geworden. Divita Dejela?
Divita Dejela.
Dejela.
Das ist das neunte Land.
Das neunte Land.
Das ist eine Art, denn Slowenien hatte nie einen König und ein König war nur in der Fabel. Und die Fabel hieß im neunten Land. Divita Dejela.
Ich komme ja zu den Zeichnungen jetzt. Solche Konturen, die spielen ja eine große Rolle in Ihren Tagebüchern, Notizbüchern. Hier zum Beispiel schreiben Sie einmal, der Zaubermoment flüchtig heute, dass das Huhn im hohen Gras die roten Mohnblüten neben ihr als ihre Küken weisen fällt. Und dann hier die herrlichste Linie von Salzburg, die des Geisbergs.
Das ist die, ja.
Das ist diese hier, ne?
Oben das Plateau.
Ja. Und dann ist hier unten nochmal das Gleiche, also immerzu diese Linie, Lichthebelinie. Ja. Ist es, weil sie zum Osten lag und da die Sonne aufging?
Ja, denkt
von vom Mönchberg?
Ja. Nee. Lichtwiege oder auch Lichtwiege. Ne?
Oder Lichtwiege, genau.
Naja. Ich glaube, das sollte man nicht zu sehr ausspielen. Das ist, ist nicht für mich, es ist für andere Menschen vor allem auch natürlich. Aber hier werden am Abend, also vor allem mündlich, hat das seine Grenzen, kommt mir vor. Es ist was zum Lesen.
Ja.
Ich würde mich hüten, was ich mich immer gehütet habe und was mir nie gut bekommen ist, durch Gesprochenes, wie ich das jetzt mache, Leute zum Staunen zu bringen. Das, irgendwie kommt mir das nicht richtig vor. Ich habe auch nicht gern öffentliche Lesungen zum Beispiel. Außer wenn es nur 3-4 Leute, lese ich gern vor, habe ich immer gern vorgelesen. Aber es ist zum einsam Lesen. Aber ich bin auch froh und ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mir Gelegenheit geben, Ihnen ein bisschen, Ihnen allen oder fast allen, ein bisschen anzudeuten, wie das gekommen ist, ne? Und woher das kommt und wohin das auch geht, ne? Wohin das vielleicht gehen könnte. Ne?
Ja, genau.
Sprachreflexe. Peter Handke gab im Gespräch mit Ulrich von Bülow Einblicke in seine Tagebücher. Aus aktuellem Anlass hörten Sie Auszüge aus einer Veranstaltung im Deutschen Literaturarchiv in Marbach, dem Handke seine Aufzeichnungen übergeben hat. Die Sendung über Jon Fosse senden wir zu einem anderen Zeitpunkt. Und gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit dem Konzert.